SRF 3.
Applaus von der afghanischen Regierung, Kritik von den Taliban. Das die Reaktionen auf die Afghanistan-Strategie der USA. Scheidung auf Indisch, den Trennungswunsch dreimal aussprechen und schon ist die Ehe für muslimische Männer nichtig. Damit ist nun Schluss, sagt ein indisches Gericht. Und Stellenabbau beim Versicherungskonzern Zürich, wie viele Jobs wegfallen, bleibt aber offen. Das ist Info 3, heute mit Karin Britsch. Die USA wollen die Truppen in Afghanistan aufstocken und den Terror im Land bekämpfen, also härter gegen die Taliban und den IS vorgehen. Das hat US-Präsident Donald Trump letzte Nacht angekündigt. Wie viele Soldaten er neu in den Hindukusch schicken will, sagte er aber nicht. Im Vorfeld hatten Militärs 3.000 bis 5.000 zusätzliche Soldaten gefordert. Aber unabhängig von der Zahl, die Ankündigung Trumps hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Damian Rast fasst sie zusammen.
Positiv hat sich Afghanistans Präsident Ashraf Ghani geäußert. Er sprach in einer Mitteilung von einem historischen Tag. Der Entscheid Donald Trumps zeige, dass die USA uneingeschränkt hinter Afghanistan stünden und sich dauerhaft für das Land einsetzen wollten. Begrüßt wurde Trumps Ankündigung auch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er freue sich darauf, mit dem amerikanischen Verteidigungsminister das weitere Vorgehen zu besprechen. Die NATO stehe weiter uneingeschränkt zu Afghanistan. Das Ziel bleibe, dass das Land nie wieder Rückzugsort für Terroristen werde. Kritischer fiel die Reaktion Russlands aus. Man habe keinen Grund anzunehmen, dass die neue Strategie der USA einen positiven Wandel in Afghanistan herbeiführen könnte, ließ das Außenministerium verlauten. Und nicht erfreut reagierten freilich die Taliban, gegen die sich Trumps Plan unter anderem richtet. Die Extremisten forderten, wie bereits in der Vergangenheit, einen kompletten Abzug der internationalen Truppen und drohten mit Krieg.
25 Jahre ist die Schweiz in der Weltbank dabei. Nur was tut diese Organisation?
Das Bankensystem oder Bankenwesen.
Gelder regulieren? Nein, ich weiß es nicht genau.
Genau so wird es wohl vielen gehen. Wir versuchen zu klären, später. Zuerst zu Yvonne Lambricker. Am Morgen nach dem Erdbeben auf der italienischen Insel Ischia gibt es gute Nachrichten.
Fast 14 Stunden nach dem Erdbeben ist einer der beiden Knaben geborgen worden, die noch verschüttet gewesen waren. Wie die Feuerwehr mitteilt, sind die Rettungskräfte momentan daran, auch den zweiten Knaben aus den Trümmern zu befreien. Ein drittes Kind hatte bereits zuvor gerettet werden können. Bei dem Beben sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen und rund 40 wurden verletzt. Der Versicherungskonzern Zurich streicht am Hauptsitz in Zürich Stellen. Bis im Herbst werde es im Bereich Finanzen und Controlling zu einem Stellenabbau kommen, sagte ein Sprecher des Versicherers nach entsprechenden Medienberichten. Letzte Woche habe das Management die Angestellten über die Maßnahme informiert. Wie viele Mitarbeiter von der Maßnahme tatsächlich betroffen sein werden, könne man noch nicht sagen. In Al-Raqqa in Syrien sind bei Luftangriffen der Anti-IS-Koalition mehr als 40 Zivilisten getötet worden. Das berichtet die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Seit Anfang letzter Woche seien insgesamt fast 170 Zivilisten ums Leben gekommen. Al-Raqqa gilt als Hochburg der Terrororganisation IS. Nach Schätzungen der UNO sind in der umkämpften Stadt 25.000 Zivilisten eingeschlossen. Auf Grönland hat die Feuerwehr den größten Flächenbrand gelöscht, der je auf der Insel beobachtet wurde. Das bestätigte der Chef der Feuerwehr. Die Torffläche im Westen Grönlands hatte bereits vor mehreren Wochen Feuer gefangen. Zum Schluss breiteten sich die Flammen über eine Fläche von 10 bis 15 Quadratkilometer aus. Laut dem dänischen Meteorologischen Institut fiel diesen Sommer auf Grönland bisher nur wenig Regen. Das habe die Vegetation austrocknen lassen. Warum die Torflandschaft in Brand geraten war, ist unklar. Bei einem Zugunglück in den USA sind 33 Menschen verletzt worden. In einem Vorort der Stadt Philadelphia ist ein Hochgeschwindigkeitszug gegen einen leeren Zug geprallt. Dieser war bei einer Haltestelle auf den Gleisen abgestellt. Das teilte die regionale Bahngesellschaft mit. Die Ursache für den Zusammenstoß ist noch nicht bekannt. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt bei 8.937 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.13,55 gehandelt und der Dollar zu 96,62 Rappen. Das Wetter heute und morgen scheint meist die Sonne. Die Temperatur erreicht 25 bis 28 Grad, morgen 27 bis 30 Grad. In den Alpen sind morgen Abend einzelne Regengüsse möglich.
Info 3 Mittag.
Muslimische Männer, die sich in Indien scheiden lassen wollen, haben es leicht. Dreimal wiederholen sie das arabische Wort Talak. Übersetzt scheiden und dann ist es vollzogen, die Scheidung gilt. Das ist auch per SMS möglich. Aber damit ist jetzt Schluss. Das oberste Gericht des Landes schafft diese Blitzscheidung ab. Ich fragte unseren Indien-Korrespondenten Thomas Gutersohn, wie denn das Gericht den Entscheid begründet.
Ja, diese spontane Scheidung sei verfassungswidrig, sagt das Gericht. Es geht hier vor allem um das Gleichberechtigungsgesetz und vor allem das Recht, ein freies Leben zu führen. Das Gericht fordert nun die Regierung auf, ein neues Scheidungsgesetz für Muslime zu erlassen. Da hat zum Beispiel der oberste Richter auch gesagt, dass ein Triple Talak nach wie vor möglich sei, aber mit einer Aufschiebung oder mit einer Frist von vielleicht 6 Monaten. Also dass es nicht unmittelbar nach dem Aussprechen von diesem Talak zu einer Scheidung kommt.
Wie weit verbreitet ist diese Art, sich scheiden zu lassen in Indien überhaupt?
Ja, es gibt keine wirklichen Statistiken, keine wirklichen offiziellen Zahlen über wie viele Scheidungen mit diesem dreifachen Talak vollzogen werden, weil Muslime können sich ja auch ganz normal scheiden, gerichtlich, so wie wir das kennen in der Schweiz. Tendenziell scheiden sich offenbar muslimische und christliche Paare eher mehr als hinduistische, aber da ist eine kleine Differenz. Und dazu muss man auch sagen, dass in der hinduistischen Tradition eigentlich die Scheidung gar nicht möglich ist. Also viele hinduistische Paare scheiden sich auch nicht einfach wegen der Tradition. Insofern ist es schwierig zu sagen, inwiefern dieses Triple Talak wirklich einen Einfluss hatte in der Gesellschaft.
Nun soll es diese Blitzscheidung nicht mehr geben in Zukunft, aber ist das überhaupt durchsetzbar, dieses Recht?
Das würde ich bezweifeln, dass es wirklich bis in die hintersten Ecken von Indien anwendbar ist. Gerade auf dem Land, wo viele Muslime leben, gibt es eigene Verwaltungsformen, gibt es eigene kleinere Regierungen, die über Dörfer oder kleine Gesellschaften bestimmen. Und sie werden wahrscheinlich ihre Tradition weiterführen. Ich denke nicht, dass es jetzt bis in die letzte Ecke von Indien dieses Gesetz so durchgeführt werden kann.
Thomas Gutersohn, und vielleicht zum Schluss noch die Frage. In über 20 muslimischen Ländern ist die Praxis dieser Schnellscheidung schon verboten, also zum Beispiel in Bangladesch und Pakistan. Warum hat man sich in Indien überhaupt bis heute nach islamischem Recht scheiden lassen können?
Ja, es geht hier eigentlich um einen Minderheitenschutz. In Indien leben Hindus, Christen und Muslime. Muslime machen etwa 14% der Bevölkerung aus. Und die Gesetze bieten eigentlich Freiheiten, sodass jeder seine religiösen Rechte ausleben darf. Vor allem eben in so persönlichen Sachen wie Ehe, Scheidung oder Erbe. Nun hat aber das oberste Gericht entschieden, dass diese persönlichen Rechte von Frauen höher zu gewichten sind als diese religiösen Rechte.
Die Einschätzung unseres SRF-Korrespondenten Thomas Gutersohn.
Mittag.
In Bern wird heute ein Jubiläum gefeiert. Seit 25 Jahren ist die Schweiz beim Internationalen Währungsfonds und bei der Weltbank dabei. Angeregt hatte diesen Beitritt der damalige Finanzminister Otto Stich. Die Schweiz sollte international mehr Gewicht erhalten. Damals war ja die Schweiz noch nicht in der UNO. 25 Jahre nach diesem Beitritt stellt sich die Frage, was hat dieser Beitritt der Schweiz eigentlich gebracht und was überhaupt tut diese Institution? Die Antworten hat Massimo Agostinis.
Über die Weltbank, das zeigt diese kleine, nicht repräsentative Straßenumfrage, wissen die Leute hierzulande wenig.
Habe ich eigentlich nicht eine grosse Idee, was die Weltbank macht. Ich nehme an, es ist ein übergeordnetes Bankensystem oder Bankenwesen. Aber nein, nicht wirklich.
Gelder regulieren? Nein, ich weiß es nicht genau. Aber sehr wahrscheinlich.
Die Ratlosigkeit überrascht nicht. Die Weltbank ist praktisch aus den Schlagzeilen verschwunden. Vor über 10 Jahren war das anders. Es gab Proteste gegen sie, da sie beispielsweise gigantische Staudammprojekte finanzierte, die sich als überdimensioniert, umweltschädlich und unsozial entpuppten. Das macht sie heute nicht mehr. Die Gründung der Weltbank geht auf das Jahr 1944 zurück. Europa lag in Trümmern. Es brauchte eine Bank, die den Wiederaufbau finanzierte. Die ersten Weltbankkredite gingen deshalb an kriegszerstörte Länder wie Frankreich oder Luxemburg. Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte finanzieren, das ist immer noch eine Hauptaufgabe der Weltbank, auch wenn sich ihre Aktivität vor allem in die dritte Welt verschoben hat. Die Schweiz habe durchaus Akzente gesetzt, sagt Raimund Furrer, zuständig für die Weltbank im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Das kann im Bereich Klima beispielsweise, wo wir sehr aktiv gewesen sind und weiterhin sind, dass wir die Bank in Pflicht nimmt, dass sie zum Klimadossier ihren Beitrag leistet.
Fast alle Staaten mit Ausnahme Liechtensteins und ein paar anderer Miniländer sind bei der Weltbank dabei.
Zwischenzeitlich sind 189 Länder Mitglied der Bretton Woods-Institution, also auch der Weltbank. Wenn die Schweiz dort nicht mitmachen würde, das würde in der internationalen Gemeinschaft nicht verstanden.
Die Schweiz würde bei einem Abseitsstehen auch in anderen internationalen Gremien weniger Gehör finden, ist Furrer überzeugt. Die Schweiz finanziert Entwicklungsprojekte direkt in sogenannten Schwerpunktländern. Zum anderen überweist sie der Weltbank, wie alle anderen Mitglieder auch, alle 3 Jahre einen namhaften Beitrag. Seit den 60er Jahren sind das 6 Milliarden Franken. Hätte die Schweiz dieses Geld nicht auch in Eigenregie in ihre Projekte investieren können, statt den Umweg über die Weltbank zu wählen? Raimund Furrer.
Nach meiner festen Überzeugung braucht es beides. Gewisse Unterfangen können wir auf der bilateralen Schiene sehr gut angehen. Andere Unterfangen sind von ihrer Komplexität, von ihrer Größe her, verlangen sie danach, dass es größere Institutionen gibt. Da ist die Weltbank wahrscheinlich die größte und die wichtigste Institution, die dort auch Leadership zeigt.
Klima- und Energieprojekte beispielsweise benötigten derart große Summen und derart viel Fachwissen, so Raimund Furrer. Das könnte die Schweiz nie alleine aufbringen. Im Rahmen der Weltbank mit ihrer Finanzkraft und ihrem immensen Wissen sei das aber möglich. Davon profitiere auch die Schweiz, weil die Projekte besser und effizienter würden.
Info 3, das sind Nachrichten und Hintergründe, jederzeit auch auf unserer App zu finden, zum Nachhören zum Beispiel. Redaktion heute Thomas Fuchs und Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.